Das ist der MTMT Podcast.
Der beste deutsche Fitness-Podcast.
Der Welt.
Deine Stimme der Vernunft.
Beziehungsweise Unvernunft.
Im Dschungel der Fitness- und Gesundheitswelt.
Wir sind eure Hosts Christopher Herrmann
und Andreas Klingseisen. Boah, perfekt.
Toni, komm rein. Come and join me. Ich habe gesagt, come and join me. Ja, hier bin ich. Zu einer weiteren Folge vom MTMT Podcast. Hallo, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Und auch schön, dass du da bist.
Ja, das hat ja fast nicht geklappt.
Warte, ich mach noch blau, passend zu deinem Hemd. Okay, geht nicht, wir bleiben bei lila, passt, alles klar. Hallo, dieser Podcast wird präsentiert von Löwenanteil, spart 10% auf alle Bio-Fertiggerichte von Löwenanteil. Mach nichts, Ding kaputt. Mit Code MTMT. Danke für euren Support, Löwenanteil. Danke für euren Support, die ihr alle zuhört, die ihr unseren Code verwendet. Ja, klärt euch ein bisschen Chipotle Chili. Ein bisschen Butter Chicken. Sagen die jungen Leute so.
Ach so.
Klärt euch das. Weißt du?
Okay.
Andi, was hast du für ein Thema mitgebracht?
Klärt. Ich habe eigentlich kein wirkliches Thema, sondern eine Grundsätzlichkeit.
Das ist kein Thema, oder was?
Ja, weiß gar nicht, wie ich das einordnen soll.
Sind Grundsätzlichkeiten kein Thema? Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Nein, gar nicht.
Welche Grundsätzlichkeit hast du uns mitgebracht?
Naja, also wir haben ja jetzt so in der Vergangenheit haben wir so ein bisschen über Ernährung gesprochen. Und wir haben auch auf MTMT Delta haben wir ja eine...
MTMT Delta, bester Deal im Fitness-Game, Leute.
Genau, das solltet ihr reingehen. Alle, die ihr interessiert seid, eine Nachricht bekommen. Shoutout.
Shoutout Nick F.
Und die geht für mich so, also inhaltlich ist es über Training und Modelle, würde ich jetzt mal sagen. Aber diese Frage oder dieser Kommentar spiegelt eigentlich sowas Gleiches wieder, wie auch so ein bisschen die Resonanz, das Feedback, was wir bekommen haben von unserem Ernährungspodcast. Und worauf ich hinaus will, ist einfach so ein bisschen die Grundsätzlichkeit eben, dass ich, und du kennst mich ja, es nicht verstehen kann, dass wir uns so in Details verlieren und das Große und Ganze aus den Augen. Und das ist sowas, das ist ein Trend, oder? Vielleicht sogar ist es ein Trend, kann man davon sprechen, dass es ein Trend ist?
Was jetzt genau? Ich habe nicht zugehört.
Naja, dass man sich einfach halt so in Mini-Details verirrt und dadurch das große Ganze irgendwie aus den Augen verliert.
Boah, ja, ich weiß nicht, ob es ein Trend ist, aber es ist auf jeden Fall...
Es ist
ein Phänomen unserer Zeit vielleicht so ein bisschen.
Ja, es ist echt...
Auch anknüpfend an, ich weiß nicht, haben wir da letzte Folge drüber geredet, da reden wir immer wieder drüber, so wie wir umgehen mit dem Informationsüberfluss, dem wir ausgesetzt sind.
Ja, und ich frage mich immer wieder, und das ist ja so ein so eine Einstellung, so eine Haltung, die ich immer wieder habe, ob das die Leute, die tatsächlich wirklich in der echten Welt arbeiten in unserem Bereich, ob die das auch tun. Oder ob das quasi nur eine gewisse Bubble ist, die genügend Zeit hat, sich mit so, ich will nicht sagen Unzulänglichkeiten, aber mit Unwichtigkeiten, und das ist sehr subjektiv von mir gesprochen, auseinandersetzen und befassen und auch gegenseitig reiben und streiten und sonst irgendwas. Und ich frage mich immer so, warum? Also so, was ist die Intention? Und welchen Mehrwert stiftet das, sich mit solchen für mich Unzulänglichkeiten und Unwichtigkeiten auseinanderzusetzen?
Puh. Also ich glaube, es steckt schon ein großer Wert drin, sich mit Details zu befassen und sich vielleicht auch zeitweise in diesen Details zu verlieren. Das ist ja auch durchaus was wir selber machen und auch viel gemacht haben in der Vergangenheit. Die Frage ist ja, wie ordnet man dann eben diese Details für sich ein und was fängt man wirklich mit denen an, eben in der echten Welt, um einen besseren Job zu machen? Also ist es quasi die Beschäftigung mit den tiefsten Tiefen und Zusammenhängen von Anatomie und Biomechanik und auch im Ernährungsgame, ist es am Ende so ein mentales, intellektuelles Masturbieren oder hat es halt wirklich einen Wert? Mhm. Das ist ja immer so die Frage.
Absolut. Und den sehe ich halt
mit der wir uns ja auch
nicht
dauernd beschäftigen. Also.
Ja, wir beschäftigen uns dauernd damit und versuchen aber, du hast gerade vom Mehrwert gesprochen, eben einen Mehrwert zu kreieren. Also so dieses Navigieren im Informationsüberfluss, so dazu sehen wir uns ja auch berufen. Und zwar wirklich aus der Praxis entsprungen. Und deswegen gibt es ja auch diesen Podcast seit 7 Jahren, in dem wir halt versuchen, unseren Senf dazu zu geben zu Themen. Aber das ist einfach sowas, wo ich mir denke, so hey, es ist ja auch immer schwierig. Also du hast ja immer nur so einen Snapshot. Und wenn man sich mit Menschen zusammensetzen würde in zum Beispiel einem Podcast-Format, dann hätte man ja auch viel mehr zeitliche Möglichkeit, sich über gewisse Dinge auszutauschen. Und vielleicht würde man mit vielen, vielen Menschen, mit denen man vielleicht so über die Ferne hinweg, ich will gar nicht sagen, streitet, weil streiten tut man ja leider auch oft gar nicht. Das wäre ja gut, weil dann würde ja vielleicht ein Mehrwert daraus entstehen.
Zumindest nicht produktiv.
Ja, genau. Zumindest nicht produktiv.
Also Diskurs im Internet ist halt selten produktiv.
Ja, das ist schon, also das ist wieder ein Phänomen, oder? Oder halt, ja, auch eine Tatsache.
Aber es kommt auch wieder darauf an, wo du bist, weil jetzt, ich meine, du sprichst ja ganz konkret diesen Kommentar, den wir auf Delta bekommen haben, an. Mhm. Und das ist ja dann schon eine Plattform, wo man sich eben produktiv austauschen kann. Ich meine, deswegen haben wir die Live-Calls einmal im Monat auch bei Delta, damit man sich eben produktiv und auch länger und auch quasi face-to-face austauschen kann über gewisse Fragen und gewisse Themen oder auch in den Kommentaren. Also es kommt immer so ein bisschen drauf an, wo man ist. Und ich habe halt so das Gefühl, auf den sozialen Medien sind die meisten einfach nur bemüht, sich und ihren Standpunkt und ihre Ideologie zu verteidigen. Und wenn das quasi die Motivation ist, mit der man reingeht in zum Beispiel eine Diskussion, dann ist ja irgendwie klar, dass die nicht wirklich einen produktiven Outcome haben wird. Mhm. Weil die grundsätzliche Richtung ist ja dann eine, die nicht ist, hey, wie kann ich was lernen von meinem Gegenüber, sondern oft ist die grundsätzliche Haltung, ich muss meinen Standpunkt verteidigen versus ich will lernen, ich will verstehen, was die Meinung von meinem Gegenüber ist, warum mein Gegenüber diese Meinung hat und so weiter.
Ja.
Punkt.
Herzlichen Dank.
Schön, dass ihr dabei wart. Ja, wollen wir da mal ein bisschen drauf eingehen, weil jetzt haben wir hier so mystisch von diesem Kommentar geredet und so weiter und niemand weiß, wovon wir überhaupt reden.
Mhm. Willst du den vorlesen, ganz?
Ich könnte ihn einmal komplett vorlesen,
ja, dann mach
um mal
doch
Kontext zu geben. Ist ein langer Kommentar, Leute. Aber ich fange einfach mal an. Was geht ab? Eine allgemeine Nachfrage zu eurer Sichtweise. Ich feiere viel von eurem Content, gerade was Trainingsprinzipien, Übungen, Progression und Loadmanagement angeht. Gleichzeitig stolpere ich bei Themen wie Archetypen oder Wide-Narrow immer wieder über eine gewisse Diskrepanz zu eurem eigentlich sehr nicen Evidence-Based Approach. Ich bin kürzlich über das Paper zu Anatomical Possibilism von Hidalgo et al. Aus dem Jahre 2024 im Journal of Osteopathic Medicine gestolpert. Dort wird genau die Tendenz kritisiert, aus anatomischen Variationen oder strukturellen Zusammenhängen weitreichende funktionelle bzw. kausale Narrative abzuleiten. Obwohl die empirische Evidenz dafür begrenzt oder kaum falsifizierbar ist. Gerade im Video, und das Video war unter meinem Beitrag zum Iliopsoas, also funktionelle Anatomie quasi vom Iliopsoas. Also darauf bezieht er sich hier. Gerade im Video,
auf M-Team die Delta eben.
Genau. Gerade im Video wird zum Beispiel das PRI-Logo mit den myofaszialen Ketten als Illustration gezeigt. Biomechanisch ist das absolut plausibel. Natürlich existieren anatomische Kontinuitäten über Faszien und Gewebeverbindungen. Aber anatomische Verbindung ist nicht gleichzusetzen mit funktionell determinierender Interaktion im postuliertem Ausmaß. Da hätte ich auch noch ein paar Nachfragen. Aber okay, ich lese weiter. Und Plausibilität ersetzt keine experimentelle Überprüfbarkeit oder trainingsrelevante Evidenz. Ähnlich sehe ich es bei mehreren typischen PRI-Themen. Die postulierte universelle Links-Rechts-Asymmetrie, also das Left-AIC-Pattern, Right-BC-Pattern, als quasi grundlegendes Muster. Stack, in Anführungszeichen, als notwendige Voraussetzung für optimale Kraftübertragung. Atemmechanik als primärer Masterregulator von Becken, Schulter etc. Myofasziale Ketten als funktionell determinierende Systeme. Archetypen wie Wide-Narrow als trainingsrelevante Kategorien. Die implizite Pathologisierung normaler anatomischer Variation. All diese Modelle sind plausibel und klinisch interessant, aber soweit ich weiß, nicht prospektiv validiert als prädiktive Determinanten für Verletzung oder Performance. Morphologie ist ein Kontinuum, keine klar belegten Cluster. Und es gibt meines Wissens keine robuste Evidenz, dass Wide oder Narrow systematisch unterschiedliche Trainingsansätze brauchen oder andere Outcomes zeigen. Gleichzeitig kennen wir relativ konsistente Prädikatoren für Beschwerden und Leistungsentwicklung. Belastungsmanagement, progressive Überlastung, Verletzungshistorie, Trainingsvolumen, Trainingsintensität, Schlaf, Stress, Exposition und allgemeiner Kapazitätsaufbau, Erwartungshaltung und Bedrohungsbewertung. Diese Faktoren sind empirisch deutlich stärker abgesichert als strukturelle Typisierungen.
Ach was.
Ich sehe absolut, was PRI gut macht. Atemmechanik unter Last ernst nehmen, individuelle Strategien beobachten, Asymmetrien differenziert, cueen, Bewegung nicht rein muskulär denken. Als Coaching-Heuristik kann das extrem wertvoll sein. Meine Kernfrage ist daher nicht, ob diese Modelle in Anführungszeichen Unsinn sind, sondern wo zieht ihr für euch die Grenze zwischen Heuristik und kausaler Erklärung? Sobald aus einem plausiblen Modell eine strukturelle Determinante wird, du bist halt so gebaut, in Anführungszeichen, bewegen wir uns methodisch sehr nah an dem, an das heran, was im Paper als Anatomical Possibilism beschrieben wird. Also von plausibler Anatomie zu nicht ausreichend belegter Kausalität. Und genau da sehe ich das Risiko von deterministischen Narrativen, Nocebo-Effekten oder unnötiger Pathologisierung. Mich würde wirklich interessieren, seht ihr Archetypen und PRI-basierte Konzepte primär als Denkrahmen zur besseren Kommunikation und Cue-Optimierung oder als belastbare Grundlage für Trainingsentscheidungen? Und falls Letzteres, auf welche konkrete Evidenzbasis stützt ihr euch dabei? Hier das Paper, eben das Paper, um das es geht, ist, der Titel ist It's All Connected, So It All Matters, The Fallacy of Osteopathic Anatomical Possibilism von Diego F. Hidalgo et al.
Genau. Willst du auch gleich deine Antwort vorlesen?
Kann ich machen. Es gab mehrere Antworten.
Ah, okay.
Von mir. Ja, also meine erste Antwort, hey, erstmal fettes Dankeschön dafür, dass du dir die Zeit für die ausführliche, das war seine Antwort auf meine, auf mein Dings.
Ja, aber es ist ja total interessant, das können wir ja einfach mal im Verlauf so vorlesen,
finde ich. Wie komme ich denn da jetzt hin? Jetzt, click here to check reply.
Es geht gleich weiter.
Es geht gleich weiter, Leute. Replies. There we go. Ich hab's. Also meine erste Antwort. Hey Nick, das Thema, das du hier ansprichst, beschäftigt uns schon seit Jahren. Die kurze, knappe Antwort ist, ich denke, unsere Ansichten sind sich hierzu sehr ähnlich. Modelle und Systeme, die wir teilweise vor einigen Jahren noch als, in Anführungszeichen, die Wahrheit angesehen haben, sind inzwischen nur eine weitere Perspektive auf Bewegung und Training. Kann es akkurate kausale Erklärungen überhaupt geben, wenn wir Menschen als komplexes dynamisches System ansehen? Davon habe ich mich wegentwickelt. Man kann mehr oder weniger Faktoren beachten und respektieren, um sinnvolle Hypothesen aufzustellen, aber die Suche nach, in Anführungszeichen, der Ursache ist meiner Meinung nach kein sinnvolles Unterfangen. Und dann bin ich eingegangen auf seine konkreten Fragen. Seht ihr Archetypen und PRI-basierte Konzepte primär als Denkrahmen zur besseren Kommunikation und Cue-Optimierung? Ja. Oder als belastbare Grundlage für Trainingsentscheidungen? Und falls Letzteres, auf welche konkrete Evidenzbasis stützt ihr euch dabei? Nein.
darf ich da auch zu Q-Optimierung, das ist für mich auch schon wieder so, das bringt so ein bisschen auf den Punkt.
Du hast Optimierung gesagt, da
ja, es ist schwierig.
Das darf man nicht sagen, wenn er an dem Raum ist.
Ja, weil es einfach schon, also das gibt für mich eine ganz klare, ein ganz klares Denkschema davor. So, da muss stehen Q-Einordnung, weil wenn man von Einordnung spricht, dann bringt es das Ganze auch viel besser auf den Punkt als Optimierung. Weil Optimierung würde ja bedeuten, ja oder nein, richtig oder falsch. Und Einordnung ist einfach die viel bessere Begrifflichkeit, weil genau darum geht's halt am Ende des Tages.
Ja, ich finde generell schwierig, von Q-Optimierung zu sprechen, nicht wegen dem Wort Optimierung, sondern Q, weil es geht ja nicht um, es geht ja erstmal um ein besseres Verständnis von Bewegung, von Haltungen, ja, von dem, was man sieht, wenn man einen Menschen hat, der sich halt auf eine Art und Weise bewegt in gewissen Mustern. Und ein Q ist eine Ableitung davon. Also es geht um die Optimierung von unserem Verständnis, nicht um die Optimierung von Qs.
Aber das ist ja sicherlich damit gemeint gewesen. Also was ist quasi die Ableitung quasi in einer trainingsrelevanten Interventionsfindung? Also welche Übungen machst du mit wem und warum? So.
Genau.
Das ist genau das Thema.
Es geht
um
Übungsauswahl. Optimierung. Und nicht
Optimierung.
Um Q-Optimierung.
Ja, aber das ist sicherlich damit gemeint. Also so halt Übungsauswahl und wie cuest du dann die Übungen? Das hat er wahrscheinlich schon gemeint, der Nick. Shoutout Nick, du hast es bestimmt genauso gemeint. Aber nicht eben Optimierung, weil das würde ja bedeuten, du darfst mit Wide, jetzt in dem Fall zum Beispiel, nur das machen und mit Narrow nur das machen. Und das ist halt einfach, das ist Blödsinn.
Das weiß ich nicht. Ich meine, du weißt ja, dass ich habe ein Beef damit, dass du so ein Beef mit dem Wort Optimierung hast.
Ach, das ist einfach so ein schlimmes Wort.
Weil Optimierung bedeutet, ist für mich jetzt kein böses, schmutziges Wort. Es bedeutet für mich, dass man halt Sachen irgendwie besser machen will im gegebenen Kontext. Und dementsprechend streben wir eigentlich die ganze Zeit nach Optimierung. Es ist wieder das Problem, ist, was daraus gemacht wird in der Branche aus diesem Begriff Optimierung. Und deswegen verstehe ich natürlich deinen Beef, den du mit dem Begriff hast, und bin da logischerweise auch auf deiner Seite. Ich finde es nur immer schade, wenn halt gewisse Wörter ihre Bedeutung verlieren, weil eben die ursprüngliche Bedeutung von Optimierung ist, ist ja keine schlechte oder so.
Jetzt verfangen wir uns nicht darin, weil sonst machen wir eine eigene Folge darüber.
Wir können weitermachen mit meiner zweiten Antwort, weil das war meine erste Antwort, weil ich mir halt, also ich habe mich natürlich auch ein bisschen gewundert, weil jeder, der irgendwie unseren Content intensiv verfolgt, der zum Beispiel die MTMT-Methode verfolgt, der weiß, glaube ich, also es kann natürlich sein, obviously, dass der Nick jetzt nicht die MTMT-Methode gemacht hat, wie wir stehen zu diesen Themen, weil wir ja durchaus auch sowas wie die Archetypen, diese Patterns von PRI oder auch die Archetypen Wide und Narrow von dem Modell von Bill Hartman und so, auf die gehen wir ein in der MTMT-Methode. Und ich glaube, ich ordne das dann schon auch immer ganz gut ein und sage nicht, so ist es, sondern ich präsentiere das als eine weitere Perspektive, als ein Modell, das einen gewissen Wert hat, aber der Wert liegt eben nicht darin, strikt nur noch diesem Modell zu folgen und menschliche Physiologie nur noch durch diese Linse zu betrachten. Das ist alles, was wir machen, hat die Grundlage von hier Bruce Lee zugrunde. So, beschäftige dich mit Themen, nimm dir das, was nützlich für dich und deinen Kontext ist. Den Rest schmeißt du weg, den Rest kannst du ignorieren und am Ende musst du auch immer noch dein eigenes mit reinbringen. So, das ist ja auch der grundsätzliche Aufbau von einer prinzipienbasierten Ausbildung. Wir lehren Prinzipien und mit den Prinzipien musst du selbst arbeiten. Wir geben dir eben kein System. Wir geben dir Einblicke in gewisse Systeme, wie zum Beispiel PRI oder das Expansions-Kompressionsmodell und auch noch ein paar mehr. Aber wir folgen keinem starren System. Das ist, glaube ich, auch das, was generell unsere Philosophie auszeichnet, dass wir da flexibel sind im Denken und im Handeln, aber trotzdem alles eben aufbaut auf gewissen evidenzbasierten Grundprinzipien, die einfach faktisch quasi Konsens sind. Und dann ist immer die Frage, was fängst du an mit diesen Prinzipien? Okay. Ende vom Lied war, weil dieses Paper, es gibt ja immer so Paper of the Week, of the Month, keine Ahnung. Und das ist mir jetzt ein paar Mal begegnet, so auch in meiner kleinen Instagram-Bubble, Leute haben sich da drauf gestürzt auf dieses Paper und dachte ich mir, ja gut, da muss ich es wohl lesen. Das heißt, ich habe erst diesen Kommentar, diese Antwort verfasst, die ich gerade vorgelesen habe, dann habe ich das Paper gelesen und dann habe ich noch einen Kommentar verfasst. Kleiner Nachtrag. Ich habe das Paper gelesen und für mich steht da ehrlich gesagt weder etwas Neues noch etwas Interessantes drin. Ein Paper, das es nicht braucht, wenn man ein bisschen gesunden Menschenverstand mitbringt. Mir ist klar, dass ich das aus einer Perspektive sage, die von jahrelanger Erfahrung und kritischer Auseinandersetzung mit allen möglichen Konzepten geprägt ist. Mir ist auch völlig klar, dass es tatsächlich Menschen gibt, die dem beschriebenen Anatomical Possibilism anhängen. Ich frage mich, warum sich aktuell so viele Physios und Coaches auf dieses Paper stürzen. Und hier sehe ich ein Problem, das im Paper nicht thematisiert wird. Ich sehe neben dem anatomischen Possibilismus auch die Gegenbewegung. Nennen wir sie mal anatomischen Nihilismus bzw. anatomischen Reduktionismus. Mhm. Hier wird aus It's all connected, so it all matters, also alles hängt zusammen, deswegen ist auch alles wichtig, daraus wird If it's not directly connected, it doesn't matter. Wenn ich keinen direkten Zusammenhang sehe, dann spielt es auch keine Rolle. Für viele ist das Paper eine simple Bestätigung der eigenen reduktionistischen Ideologie, die oft sehr konservativ, teilweise anti-innovativ und scientistisch geprägt ist. Ein weiteres Paper, das als rhetorische Munition und Bestätigung einer gewissen Ideologie instrumentalisiert wird. Eine Ideologie, die ich übrigens sehr kritisch sehe, falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Abschließend noch ein paar Gedanken. Mich macht dieses pseudowissenschaftliche Cherrypicking zur Bestätigung des eigenen Bias sehr müde. Ich glaube, das bringt das Feld nur sehr bedingt voran. Das ist keine Kritik am Paper, sondern an der Art und Weise, wie mit Wissenschaft im Allgemeinen und auch mit diesem spezifischen Thema im Internetzeitalter umgegangen wird. Dieser Konflikt hat unsere Philosophie in der Aus- und Weiterbildung von Trainern und Physios übrigens sehr stark geprägt. Grundprinzipien zu lernen, zu verstehen und sich seine eigenen Gedanken machen zu können, ist notwendig, um antidogmatisch und kritisch zu denken und zu lernen.
Hast du es deiner Presseabteilung gegeben eigentlich?
Ja.
Also diese Antwort.
Habe ich meiner Presseabteilung gegeben.
Sehr verrückt.
Das schaut so aus. Ja, ich dachte, da muss ich dann schon auch, weißt du?
Ja, ist gut.
Auf so einen Kommentar muss man dann auch so antworten, finde ich. Mhm. Genau, also das ist so ein bisschen der Hintergrund. Alle sind ausgestiegen, aber es ist ein wichtiges Thema. Und vielleicht noch mal kurz auf dieses Paper eingehend. Ist ein easy read, also es ist kein easy read, aber es sind irgendwie nur 3 Seiten oder so, es ist nur ein Kommentar, also es kann sich jeder durchlesen.
Also er hat gesagt,
kann sich
drei,
jeder durchlesen.
Nicht 3 Seiten, nicht 300, weil das hat sich gerade so, das sind nur 300 Seiten.
3 Seiten oder vielleicht sind es auch 4 oder so. Also es geht in diesem Paper eben um diesen anatomischen Possibilismus. Und ich habe mir rausgeschrieben, was sie damit meinen. Refers to the imagined, exaggerated, implausible and unproven relationships which are claimed to exist between anatomical structures. Also dieser Possibilismus beschreibt den eingebildeten, übertriebenen, nicht plausiblen und auch nicht bewiesenen oder nicht bewiesene Zusammenhänge, wo zumindest behauptet wird, dass sie existieren zwischen anatomischen Strukturen. Und da muss man auch dazu sagen, da geht es um Osteopathie, Leute. Das Paper haben 3 Osteopathen geschrieben und es geht um eben diese Zusammenhänge, die postuliert werden, gerade von Osteopathen. Und auch da habe ich ja schon, also das steckt in meinem Kommentar so ein bisschen drin, so die Kritik, so Physios und Trainer stürzen sich jetzt auf dieses Paper und nutzen es eben als rhetorische Munition, instrumentalisierendes, um ihre eigene reduktionistische Sicht auf funktionelle Anatomie, angewandte Biomechanik zu rechtfertigen. Mhm. Und das halte ich für sehr, sehr problematisch. Und ich meine, darüber reden wir, glaube ich, immer wieder. Aber ich finde so, Possibilismus, übrigens, ich dachte mir so, das ist ein interessantes Wort, kenne ich nicht. Ich frage mal Chat, was das eigentlich bedeutet. Und Chat meinte so, Possibilismus geht davon aus, dass die Zukunft nicht vollständig festgelegt ist und dass Alternativen grundsätzlich existieren. Hm. Das bedeutet nicht, dass in Anführungszeichen alles möglich ist, sondern dass innerhalb bestimmter Bedingungen mehrere Entwicklungen denkbar und realisierbar sind. Und dann dachte ich mir so, das ist ja eigentlich was Gutes. Possibilismus ist im Kontext Physiologie verstehen, Anatomie und anatomische Zusammenhänge verstehen, eigentlich was Gutes, Wenn man es so definiert, also das Ganze auch quasi Possibilismus als was Schlechtes in dem Kontext zu framen, finde ich auch wieder sehr schwierig, weil die Sache ist, wenn wir von komplexen anatomischen Zusammenhängen sprechen, wissen wir ganz viele Sachen noch nicht. Das heißt, wir sollten wahrscheinlich zumindest bis zu einem gewissen Punkt eine Philosophie des Possibilismus verfolgen, wenn wir diese Zusammenhänge besser verstehen wollen. Und das ist der Knackpunkt, Leute. Wenn wir diese Zusammenhänge besser verstehen wollen. Und ich glaube, ganz viele Leute wollen das nicht. Die haben gar keine Ambition, quasi komplexe Zusammenhänge in Bewegung besser zu verstehen und bleiben eben bei den besagten, quasi evidenzbasierten Prinzipien und wollen auch gar nicht mehr wissen, was ja ein ganz typisches menschliches Verhalten ist. So.
Total nachvollziehbar.
Absolut nachvollziehbar.
Angst davor natürlich auch.
Genau, Angst vor dem Unbekannten, vor dem, was wir eben noch nicht wirklich gut verstehen. Und die Sache ist halt, dass diese für diese Dinge gibt es selten direkte Evidenz, vielleicht auch nie. Man kann trotzdem die Evidenz natürlich gut nutzen, um gewisse Zusammenhänge herzustellen, um sich eine logische Erklärung zurechtzulegen, um sein Wissen zu steigern. Und da ist so das Modell von Bill Hartman halt ein sehr gutes Beispiel, weil das beruht ja auch alles auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Aber was er dann halt macht, ist, die kombinieren diese Erkenntnisse und ein großes Ganzes draus generieren. Und wie richtig das in Anführungszeichen ist, das sei mal dahingestellt. Aber das ist meiner Meinung nach auch nicht wichtig, ob es richtig ist. Darum geht's, finde ich, nicht. Und da sind wir wieder bei
Informationsüberfluss. Aber Moment. Warum denkst du, es ist nicht wichtig, ob es richtig ist oder nicht? Das ist schon ein wichtiger Punkt.
Weil ich glaube, es geht nicht darum, es ist nicht wertvoll, wenn unser Streben eins ist von, ich strebe danach, Recht zu haben. Als Trainer, als Therapeut, als Osteopath. Das ist die falsche Motivation. Das ist aber die Motivation, die ganz viele Leute gerade im Internet eben verfolgen mit ihrem Content. Die wollen Recht haben. Und den Spruch, den habe ich schon mehrmals gedroppt. I wanna get it right, I don't wanna be right. So, ich will nicht Recht haben mit meinen Hypothesen, sondern ich will Recht haben mit meiner Praxis. A.k.a. ich will mit den Sachen, die ich mache, Leuten weiterhelfen.
Oh, krieg ich Gänsehaut.
Ja. Darum sollte es uns gehen. Und das ist so eben dieses ganze wissenschaftliche, intellektuelle Rumgepimmel auf den sozialen Medien und so weiter, das verfolgt eben, das habe ich ja vorhin schon gesagt, glaube ich, oft nicht wirklich das Ziel, dass wir bessere Antworten auf die Fragen, die wir eben so haben in unserem Feld, generieren, sondern da sind wir wieder dabei, den eigenen Bias bestätigen, sich schützen und sich vielleicht auch schützen vor tatsächlicher Veränderung und Weiterentwicklung. Ja. Und es ist ein super schwieriges Thema, weil, wie gesagt, das ist ja eine Bubble, in der sind wir gar nicht drin. So in der Osteopathie-Bubble, da gibt es einen Haufen Leute, das bezweifle ich überhaupt nicht, die krass am Schwurbeln sind und sich irgendwelche Zusammenhänge aus der Nase ziehen, die in der echten Welt entweder einfach nicht bestehen oder die auch einfach nicht relevant sind. Da sind wir dann bei dem Thema, weißt du, jemand kommt zu einem Osteopathen, hat Rückenschmerzen und der sagt so, boah ja, ich glaube, deine Leber ist um 5 Grad nach rechts rotiert, das muss ich korrigieren und dann tut dir bestimmt der Rücken nicht mehr weh. Und dir denkst du so, ja, okay, aber vielleicht sollte man erstmal da ansetzen, wo wir wissen, dass es einen Impact hinterlässt, nämlich hilft dem Menschen dazu, dass er anfängt, sich zu bewegen, sich zu belasten, dann verliert er vielleicht ein paar Kilos, baut ein bisschen Muskelmasse auf, das ganze System wird besser, dadurch werden wahrscheinlich Rückenschmerzen schlechter. Also das ist ja so dieses, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Und wir bewegen uns da, glaube ich, immer oder meistens halt irgendwo in der Mitte, dass wir halt Dinge interessant finden, dass wir alles versuchen, differenziert zu betrachten, weil ich will das Problem, will ich nicht wegreden. Das Problem existiert, dass Leute halt einfach ihre Praxis aufbauen auf theoretischen Konstrukten, Konzepten, Modellen, Systemen, die einfach nicht relevant sind. So, das ist ein Problem.
Aber vielleicht kann man dann irgendwann mal, wenn man diese ganzen Dinge gemacht hat, die Person hat angefangen, etwas abzunehmen, zu trainieren und so weiter. Vielleicht kann man dann auch nochmal die Leber zum Gegenrotieren bringen.
Vielleicht. Und das sind natürlich auch so Themen, damit kenne ich mich einfach nicht genug aus, aber ich habe...
Also die Leber zum Rotieren bringen, stellvertretend für fill in the blank.
Klar, für die ganzen Sachen, die halt so teilweise gemacht werden. So, da gibt es ja unfassbar viele falsche anatomische, biomechanische Erklärungen, die angeblich für Probleme sorgen. Und es ist so interessant, weil dann kam, ich glaube, einen Tag später oder am gleichen Tag kam dieser unsägliche Post von SquatU zu Bandscheibenvorfällen und warum man eben seine Wirbelsäule nicht flektieren sollte und so.
Okay, ja, hab ich ja.
Weißt du, dann kam das. Und dann stürzen sich die gleichen Leute, die sich auf dieses Paper stürzen, um ihren reduktionistischen Ansatz quasi zu verteidigen, die gleichen Leute stürzen sich auf diesen Post und sagen, ja, das ist viel zu reduktionistisch, wie du über Bandscheibenvorfälle und Rückenschmerzen und so redest. Und das passt für mich dann nicht so ganz zusammen.
Natürlich nicht.
Weil, ja, beides ist irgendwie richtig, aber das, was fehlt, ist eine tatsächliche differenzierte Auseinandersetzung mit diesen ganzen Themen. Und Anatomie und Bewegung sind halt komplex, wie gesagt, und wir wissen einfach viele Dinge nicht, aber wir wissen auch schon Sachen. Wir kennen auch schon gewisse Zusammenhänge. Und genau die sollten, finde ich, mehr Bühne bekommen, weil die einfach dazu führen, dass wir bessere Interventionen für Menschen finden und einen besseren Job machen können. Weil wenn unser Modell immer noch nur ist, ja, du hast Rückenschmerzen, also müssen wir deine Rückenmuskeln kräftigen und dann wird alles gut. So, das ist halt, ja, das ist nicht falsch, aber es ist halt nicht besonders weit gedacht.
Ja.
So, und dann halt gewisse Zusammenhänge verstehen, so, keine Ahnung, es gibt ja alle möglichen, die wir auch lernen in funktionelle Anatomie und angewandte Biomechanik, dass man eben versteht, wie gewisse Gelenksysteme eben gemeinsam integriert funktionieren, dass man eben versteht, wir sind ein komplexes System, alles ist miteinander connected, das ist so, das brauchen wir nicht wegreden, die Frage ist eben nur, wie funktioniert das, wie relevant sind diese Connections in gewissen Fällen und so weiter, so.
Sind Menschen in unserer Branche durchaus mitunter paralysiert, ob der Suche nach der richtigen Intervention?
Ja, hundertprozentig. Also ich meine, das habe ich schon so oft erlebt, einfach wirklich bei In-Personal-Training-Sessions, auch mit Professionals. Also zu mir kommen ja dann auch Leute, die haben das studiert, die sind selber Trainer, die sind selber Physios und so weiter. Und die kommen einfach nicht weiter mit ihren Problemen. Und weil sie eben oft auch paralysiert sind, und das steckt in diesem ersten Kommentar drin, also in meiner ersten initialen Antwort, die dann sich auf die Suche nach der Ursache machen. Mhm. Und ich habe gesagt, das ist für mich kein sinnvolles Unterfangen, weil das lähmt einen. Dann ist man ganz schnell überfordert und kommt ganz schnell nicht weiter. Man sollte sich immer Gedanken darüber machen, was sind die Ursachen, weil das ist, wenn man den Menschen als komplexes dynamisches System wahrnimmt, und das ist meiner Meinung nach ein sehr, sehr sinnvoller Ansatz, so, sonst würden wir den auch nicht vermitteln, darauf baut die komplette MTMT-Methode auf. Wenn man das so wahrnimmt, dann muss man auch akzeptieren, dass wir halt ein komplexes dynamisches System sind, wo alle Faktoren immer irgendwie miteinander interagieren und wo alles miteinander connected ist. Ein weiteres Beispiel ist das biopsychosoziale Modell. Das besagt nichts anderes als das, dass eben alles sich gegenseitig beeinflusst. In dem Fall runtergebrochen in biologische, psychologische und soziale Faktoren, die auch alle miteinander verbunden sind. Und was da passiert ist, ist auch lächerlich meiner Meinung nach. So mit diesem wir machen jetzt alle biopsychosozial. Das bedeutet eben nicht nur, dass du dir nicht nur die Biologie anschaust, sondern auch dir Gedanken über Psychologie und auch soziale Faktoren machst. Sondern es bedeutet, dass du dir Gedanken darüber machen musst, wie sich diese Faktoren gegenseitig beeinflussen, weil sie es immer tun. Also es ist immer so, wir kommen so ein bisschen weiter und dann hören wir auf weiterzudenken und sind so, ah ja geil, biopsychosozial, jetzt hab ich's. Jetzt kann ich nämlich immer sagen, wenn meine Interventionen nicht helfen, das muss an den psychologischen und sozialen Faktoren liegen. Ist nicht meine Schuld als dein Therapeut oder Trainer. So, dann hat man gar nichts verstanden, wenn man eben wieder in dem Fall ein Modell instrumentalisiert, um das eigene Unwissen, die eigene Ignoranz zu rechtfertigen. Und es passiert. Und es wäre wunderschön, wenn wir uns irgendwo in der Mitte einpendeln könnten und sinnvoll
tut man doch am Ende
mit
auch,
dieser
oder?
Komplexität umgehen lernen könnten.
Oder? Ist doch so.
Ja, manche schon.
Nein, ich meine einfach, das war doch schon immer so, seitdem es Menschen gibt. Es gibt irgendeine Innovation, also mir fällt immer als Paradebeispiel Freud ein. Das kennen wir ja alle. Der irgendwie
Klar, kennen wir alle.
Ja, Sigmund Freud kennt jeder.
Der hab ich schon mal gehört.
Der an Pranger gestellt wurde und einfach Jahre später seine Forschungsarbeit einfach als Grundlage für extrem viel, was danach kam, immer noch Bestand hat mitunter. Das ist das, was ich damit meine. Also so, ich meine, so ein Paper, natürlich muss es sowas auch geben. Und natürlich muss es quasi, das Pendel wird immer in beide Richtungen ausschwingen und dann wird man sich irgendwann mal auf eine neue Wahrheit, von der haben wir immer schon gesprochen, irgendwie einfinden. Das wird halt einfach die Mittelposition sein, wie so oft. Also von dem her ist es irgendwie ja total naheliegend, dass es so ein Paper gibt, dass es solche Stimmen gibt, dass es solche Haltungen gibt und so weiter. Ich meine, wenn man sich jetzt, du hast vorhin davon gesprochen, dass du ChatGPT gefragt hast, wir müssen uns ja auch vor Augen halten, dass, und jetzt mag ich mich vielleicht ins Fettnäpfchen setzen, ich glaube aber nicht, ChatGPT, wenn er eine Aussage trifft, der macht eine Rechnung über die Vergangenheit. Und der gibt, wenn überhaupt, einen Ausblick, wahrscheinlich einen wenig innovativen Ausblick in die Zukunft. Und dann hast du jemanden wie Bill Hartman zum Beispiel, der versucht, proaktiv was zu verändern. Auch PRI und ob ich es gut finde oder nicht, sei mal dahingestellt. Also ganz neutral. Aber es gibt einfach gewisse, ich sag mal, Denker, so im weitesten Sinne, die sich Gedanken darüber machen, wie es sein könnte. Und ob das alles richtig ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber es braucht diese Menschen, damit wir weiterkommen. Und dann wird sich das Feld damit beschäftigen und immer mehr beschäftigen und immer mehr beschäftigen. Und dann wird man irgendwann mal eben zu einer neuen Wahrheit, in Anführungsstrichen, oder einer neuen Norm kommen, weil man überhaupt die Möglichkeit hat, sich mit diesen Arbeitshypothesen, die diese Menschen aufgestellt haben, mehr zu beschäftigen. Und zwar nicht nur einer, also jetzt Bill Hartman, sondern einfach halt Tausende von Leuten, die quasi die Denkweise von ihm, jetzt in dem Fall von ihm, überprüfen wollen. Das ist doch das ist einfach normal. So.
Ja klar, also es ist ein normaler Prozess, der sich sowieso nicht aufhalten lässt, sagst du ja auch.
Ja, natürlich.
Und dann ist die Frage, okay, warum reden wir dann überhaupt drüber so ungefähr? Aber es geht ja darum, dass man den Prozess vielleicht ein bisschen optimieren kann.
Naja, man kann
beschleunigen kann.
Absolut.
Es Leuten leichter machen kann, dass sie diesen Prozess selbst
verfolgen.
Deswegen
sind wir da. So.
Genau.
Und ich meine, diese Delta-Analogie, die ich ja immer wieder bringe, das ist ja genau die, warum es MTMT gibt, warum ihr jetzt dem Podcast zuhört und so weiter. Natürlich finde ich es immer wieder gut, dass man Möglichkeiten hat, sich zu orientieren und einfach am Ende des Tages so quasi auch auf eine gewisse Art und Weise gefiltert und wir versuchen das unter unserer Linse, dass wir prinzipienbasiert arbeiten wollen, vorzubereiten und mit euch zu diskutieren. Nichts anderes machen wir ja hier.
Deswegen heißt MTMT Delta übrigens auch MTMT Delta, Leute. Ah. Weil wir versuchen mit dieser Lernplattform eben das Delta zu überbrücken. Vor allem auch das Delta zwischen Theorie und Praxis. So zwischen der Theorie und der tatsächlichen Anwendung von gewissen Konzepten, weil sonst sind wir wieder da, dass es nur so intellektuelles Masturbieren ist, wenn man sich toll mit Themen befasst, wenn man es nicht schafft, auch irgendwie seine Arbeit zu bereichern durch die Beschäftigung mit gewissen Themen. Aber es ist natürlich auch so, also diese natürliche Entwicklung, von der du sprichst, die haben wir ja obviously selber auch durchgemacht.
Absolut.
Und das ist auch das, was mich Das eine, was mich zu einem besseren Coach gemacht hat, ist immer diese ganzen Themen, wenn ich gelernt habe, das für mich einzuordnen. Weil eben, wir hatten die Phase, wo wir echt so dachten, so, boah, krass, hey, PRI, die sind die einzigen, die checken, wie Bewegung funktioniert.
Ja.
Und Haltung funktioniert und so weiter. Wie das halt so ist, so, man hat so ein neues Ding und dann denkt man, okay, das ist jetzt der Shit, dann beschäftigt man sich damit ein bisschen, dann probiert man ein paar Sachen aus und so und dann kommt man irgendwann zu dem Punkt so, ach so, es ist ja das ist doch nicht die einzige Wahrheit, aber trotzdem stecken da nützliche Sachen drin, die ich mitnehme, die behalte ich für mein eigenes Denken, für meine eigene Philosophie, andere Sachen werfe ich über Bord und dann eben mein eigenes gebe ich immer dazu und schaffe so mein Verständnis, meine Philosophie, mein Modell von Bewegung und Training.
Ja, und nicht nur das, sondern eben, also wenn du jetzt das biopsychosoziale Modell heranführst, dann eben auch von der Haltung, die wir als Coaches dem gegenüber mitbringen. Also ich meine, diese der Nick hat ja auch von der Pathologisierung oft und Nozebisierung gesprochen.
Ja.
Und die ist ja big time. Das ist ja einer der größten Kritikpunkte, die wir im PRI haben, weil es so sektenmäßig irgendwie praktiziert, aka gepreacht wird und so weiter. Und die Menschen, die wir kennengelernt haben in diesem Umfeld, naja, die sind auf eine gewisse Art und Weise so fragil und fragilisiert, auch durch dieses System, dass das einfach, also das kann es nicht sein. Das war einfach ein ganz, ganz großer Kritikpunkt. Deswegen meine ich ja, also die reine physiologische Inhaltlichkeit, aber auch dann letztendlich, wie die transportiert wird. Das ist ja auch so ein Bereich, der für uns als Coaches und Therapeuten so unglaublich wichtig ist. Und dann, du hast heute schon mehrmals das Wort Relevanz benutzt. Dann müssen wir uns Gedanken machen, was ist wirklich relevant? Was ist physiologisch inhaltlich relevant und was ist quasi an Transkription zwischen den Zeilen relevant, was wir eben als Trainer und Therapeutinnen irgendwie mitgeben müssen mit den Menschen. Also für die Menschen, mit denen wir arbeiten. Und dann fügt sich das ja wieder alles zusammen. Und das ist ja so mein Anfangsrant, dass ich mir immer die Frage stelle, wie viel Kapazitäten haben Menschen, die im Internet rumschreien, überhaupt in der echten Welt mit Menschen zu arbeiten? But that's another story.
It is.
Ich finde so, diese Definition von ChatGPT, dem Wort Possibilism gegenüber, das ist ja eben so, was ich vorhin schon gesagt habe. Das ist ja eigentlich ein schöner Ausblick, hätte ich ChatGPT gar nicht zugetraut, dass er sowas kann, weil er ja eigentlich nur eine Berechnung von Daten aus der Vergangenheit machen kann. So. Und natürlich ist er auch intelligent und gibt uns dann so einen kleinen Ausblick. Aber dabei dürfen wir eben auch nicht sehen, dass es dann quasi so immer noch die menschliche Komponente braucht, die nicht sagt, richtig oder falsch, sondern es gibt halt auch einfach viel Grau dazwischen, die es zu erkunden gilt. Und das ist doch das, was es auf den Punkt bringt. Das ist doch das Spannende, oder? Deswegen macht es doch so viel Bock, sich auch damit zu beschäftigen. Der Quiz hat mich angesteckt letzte Woche im Podcast, deswegen habe ich jetzt eine Seuche am Hals, im wahrsten Sinne.
Ich bin schon fast wieder gesund, der Andi ist gerade peak krank. Also Leute, like den Podcast, abonniert den Podcast, weil wir...
Ich kaufe mir, ich kaufe mir ein M-Eukal.
Was wir alles in Kauf nehmen, um euch wöchentlich einen Podcast zu liefern, ist wirklich crazy. ja, Mai, das ist so ein Thema, da reden wir immer wieder drüber. Wie gesagt, das ist kein Problem, was man lösen kann. Aber ich glaube, wir können alle ein bisschen besser umgehen mit diesen Fragen nach eben, was ist richtig, was ist falsch.
Ja.
Und darum geht es am Ende.
Genau, ich finde auch. Und die Haltung dazu, das ist doch so wichtig.
Und ich habe ja in meinem schon auch sehr kritischen und rantigen zweiten Kommentar auch so diese teilweise anti-innovative und dann auch wieder dogmatische Haltung thematisiert, die ich eben oft sehe bei sehr evidenzbasierten Leuten. Und das ist auch irgendwie, gefühlt ist es eine krass deutsche Sache, habe ich das Gefühl. Hm. So dieses konservative Mindset. Weil, ich meine, es hat einen Grund, dass ich mir meine Informationen, wenn ich was über Bewegen lernen will, nie aus dem deutschsprachigen Raum geholt habe. Bis auf so Mechanik, Biomechanik, da gibt es schon auch ein paar gute deutsche Creator, also jetzt zum Beispiel die Pürzel Brothers und so, die einfach in diesem Teilbereich einfach sehr, sehr gut sind. Aber ansonsten sind immer irgendwelche Amis, die glaube ich, schon grundsätzlich eine andere Einstellung haben, was Innovation und Offenheit angeht. Mhm. Ja, ist nur so. Fällt mir da immer wieder auf, dass wir in Deutschland einfach gefühlt nicht so wirklich vom Fleck kommen. Und das kann man natürlich auf ganz viele andere Bereiche auch übertragen. Also das ist schon ein Thing. Das ist schon irgendwie so ein, eine Tendenz, die wir da haben. Und deswegen können wir da, glaube ich, alle durchaus ein bisschen offener sein.
Ich meine, du weißt ja, du würdest mich jetzt wieder als Boomer bezeichnen, aber ich finde es ja auch so schade, immer wenn ich mich dann auf Instagram mal in so Diskussionen mit einklinke, dann denke ich mir so, also das Medium an sich, das habe ich jetzt schon mittlerweile verstanden, gibt ja gar nicht her, dass man wirklich konstruktiv streiten kann, weil du ja gar nicht die Möglichkeit hast, so wirklich. Weil du willst ja nur Recht haben. Und das ist so schade, weil das spiegelt für mich das wieder, was ich in den meisten Diskussionen mit Dritten auch immer wieder so erlebe. Leute hören zu, aus dem Grund, nicht weil sie verstehen wollen, was der andere sagt, sondern weil sie darauf warten, wann ist der andere endlich fertig, damit ich meine Meinung sagen kann. Und das ist ein Riesenproblem und das ist auch, das ist doch ein Abbild von dem, wie Diskussionen auf den sozialen Medien geführt werden, oder nicht? Du willst nicht unbedingt verstehen, was der Punkt von dem anderen ist, sondern du musst nur darauf warten und du musst ja nicht mal warten, weil du sprichst ja actually nicht mit Personen, sondern du kannst ja immer deinen Senf dazugeben, wann immer du willst. Das ist eine Streitkultur, die eben keine ist. Und so kommen wir natürlich nicht weiter. Verstehst du, was ich meine?
Hm.
Also so diese, es geht nur um richtig und falsch und in between gibt es gar nichts und so weiter. Das bringt uns nicht weiter. Sondern einfach will ich dir die Punkte anzuhören und ich bin immer auch, wenn ich mich da mal in so Kommentare unter irgendeinem Post von uns auf Instagram irgendwie mit einlese und so weiter, dann versuche ich wirklich die Meinung der Personen, die irgendwas Konträres sagen zu dem, was im Video zum Beispiel gezeigt wird oder so, zu verstehen und auch die Sichtweise und die Motivation, wo das herkommt, damit ich auch darauf eingehen kann. Aber natürlich ist man total gehandicapt, weil das geschriebene Wort und die Konnotation und die Betonung in den Worten, die man quasi in einem Live-Gespräch irgendwie, wie man es wählen würde, halt eine ganz andere ist, als eben halt, wenn man auf Instagram irgendeinen Kommentar schreibt. Das ist problematisch.
Ja, voll, weil halt auch so die Social Cues fehlen in dieser Art der Kommunikation. Also man nimmt ja ganz oft, ich auch, Dinge irgendwie als passiv-aggressiv wahr, obwohl sie überhaupt nicht so gemeint sind. Ja. Einfach nur, weil du halt nur das geschriebene Wort lesen kannst. Und dann kann man noch versuchen, mit einem Emoji irgendwie, das ist eh so abgefahren, dass wir halt durch Emojis quasi versuchen, Social Cues zu ersetzen im Internet, damit Leute halt gewisse Dinge nicht falsch verstehen oder wie auch immer. Ja, das ist so. Hatte ich auch vor 2 Tagen einfach das perfekte Beispiel, wo halt jemand eine andere Nomenklatur verwendet und auch ein anderes Verständnis hat für die Bewegen vom Fuß. So, und das hat er dann so drunter geschrieben und dann habe ich, ich habe schon gecheckt, so, okay, wir können eigentlich nur aneinander vorbeireden, weil in dem sein Kopf bedeutet Pronation was anderes als in meinem Kopf. Ich habe das anders gelernt. Und das ist natürlich auch problematisch, gerade so im anatomischen, biomechanischen Bereich, wenn wir gewisse Begrifflichkeiten haben, die für manche wirklich was grundsätzlich anderes bedeuten als für andere.
Ja,
so, und dann habe ich ihm so direkt in der Antwort geschrieben, so, meine Perspektive ist so und so und so. Also so, das ist mein Modell, das ist, so habe ich das quasi gelernt. Oh ja, da ist er dann gar nicht drauf eingegangen. Also war dann halt nur so, ja, wie? Also so als, da ging es dann wieder nur um, ja, nee, aber du,
Recht
das,
haben.
Das ist ja, genau, das ist ja falsch, was du sagst, weil ich habe das ja so gelernt und in meinen Anatomiebüchern steht es so drin. Und es ist so, ich habe auch gesagt, so, ich bezweifle nicht, dass es in deinen Anatomiebüchern so drin steht, aber in den Büchern, die ich gelesen habe, steht was anderes drin. So, das ist halt, ja, so fucking problematisch. Ist schon manchmal tricky, gerade in diesem ganzen Bewegungsbereich, wenn dann sowas auch noch dazu kommt. Also weißt du, du versuchst dich zu unterhalten über so ein Thema wie Bewegung vom Fuß und auf einmal merkst du, okay, wir sprechen nicht mal die gleiche Sprache, obwohl wir die gleiche Sprache sprechen.
Ja, das ist echt schwierig.
Boah, tough. Aber gut, deswegen sollte man auch nicht versuchen, irgendwie auf Instagram sich fortzubilden. Dafür ist das Medium halt nicht gemacht und schon gar nicht in den Kommentarspalten wollte. Ja,
absolut.
Das ist ja auch irgendwie klar.
Auch das ist ja so ein Umstand, eine Tatsache, die du gerade beschreibst, die wir ja auch immer wieder in unseren Live-Seminaren haben. Was ja total spannend ist, weil da haben wir wirklich, wenn Leute dann 2 Tage sich committen, zu uns zu kommen, haben wir ja so viel Möglichkeit, um eben ein gemeinsames Level zu etablieren, worauf basieren sich dann ausgetauscht wird, 2 Tage sehr, sehr intensiv. Und das ist das, also nach wie vor für mich eigentlich so das Erfüllendste überhaupt. Das ist so sinnstiftend und wertvoll für alle.
Ja, klar.
Geht da rein übrigens.
Ins Seminar rein hinein.
Ins Seminar rein. Ja, aber das ist jetzt im März, ist natürlich schon, das ist schon ausverkauft, schon längst, gell?
März ist schon lange dicht.
Fully booked.
Aber Oktober stimmt noch nicht, wenn der Podcast hier rauskommt.
Ja.
Ja, ich meine, das ist wirklich so dieser Themenkomplex, über den wir heute geredet haben, das ist ja was, das beschäftigt mich fucking 24.
Ja, ich wollte gerade sagen, 24/7 bestimmt, ja, absolut.
Die ganze Zeit.
Ja.
So dieses Ganze, wie wir umgehen mit Informationen, wie wir umgehen mit wissenschaftlichen Studien und so weiter und wie vermurkst das dann alles ist durch die sozialen Medien, durch die wir halt so viel Informationen irgendwie aufnehmen heutzutage.
Aber es kocht auch hoch und ebbt dann wieder ab, oder? Auch so bei dir. So, das ist schon so in so Wellen.
Voll.
Ja.
Okay. Ja.
Weil da musst du schon auch einfach mal ausatmen und da einfach mal ein bisschen drüber stehen. Natürlich haben wir jetzt ja proaktiv auch den Auftrag, wenn Charlotte Nick nochmal, also ich habe mir das auch durchgelesen, also super formuliert finde ich auch und so weiter. Also,
ja, voll.
Da steckt schon was dahinter. Charlotte nochmal. Das ist ja ein super Anknüpfungspunkt für uns. Aber an sich musst du da wirklich einfach mal das Telefon zur Seite legen, dir lieber noch eine Schüssel zu essen machen.
Boah, ja, es ist...
Wirklich?
Ich weiß, manchmal nicht so leicht, das Telefon zur Seite zu legen, weil ich halt einfach so aus beruflichen Gründen da auch irgendwie immer wieder Sachen machen muss.
Ich verstehe das schon. Und oder so, du machst mich einfach damit so, beschäftigen, du liest dir nur die Kommentare über deine schönen Füße durch. Das könntest du auch machen.
Ja, das macht mich dann aber auch nicht so glücklich.
Ach komm schon. Shoutout.
Shoutout Füße.
Ja.
Shoutout an alle Fußfetischisten, die gerade dieses Video gucken.
Ah. Also ich verstehe es schon. Ich denke da wirklich proaktiv oft darüber nach, wenn ich eben in deinem Alter wäre und mich auch viel mehr damit beschäftigen würde und so, dann wäre bei mir wahrscheinlich genauso, wie es bei dir jetzt ist. Also sehr sicher sogar.
Ja, ich glaube, aber weißt du, es gibt ja keine Lösung eben für dieses Problem, aber eben, dass wir drüber reden, regt dann Leute an, dass sie vielleicht eben ein bisschen differenzierter anfangen, über diese Themen nachzudenken, weil dieses Bild vom Pendel, das eben vielleicht zu weit in die eine Richtung geschwungen ist und dann eben in die andere Richtung schwingt und dann bleibt es da hängen. So, das ist das, was wir einfach immer wieder erleben. Und je mehr Leute sich in dem Raum zwischen den Enden des Spektrums irgendwie aufhalten und den Raum erkunden und versuchen, das Ganze besser zu verstehen, desto besser ist es für unsere Branche, für unser Feld und für alle Leute, mit denen wir irgendwie interagieren, im Training, in der Therapie, in der Osteopathie, whatever. Und das ist ja die Sache. Also deswegen gibt es ja uns auch irgendwie als Firma, weil wir schon glauben, dass diese ganze Branche einfach ein viel größeres Potenzial hat als das, was gerade gemacht wird und was genutzt wird von diesem Potenzial. Mhm. Ja. Und ein Teil davon ist zum Beispiel anatomische, biomechanische Zusammenhänge besser zu verstehen.
Ja. Und ein weiterer Teil ist dann aber auch zu verstehen, wie man diese physiologischen Phänomene einordnet in eben die anderen Faktoren, die das Menschsein mitbestimmen. Ich habe gerade jetzt wieder am Montag im Skill-Meeting haben wir über einen Patienten, über einen Kunden von uns gesprochen, der auch halt ein körperliches Phänomen mitbringt, einen körperlichen Ausschlag hat, sage ich jetzt einfach mal so. Der aber halt meiner Meinung nach...
Der hat einen Ausschlag, oder
ja, was? Der kriegt dann einen Ausschlag. Da haben wir echt dann auch so ein bisschen im Streitgespräch darüber diskutiert, also nicht so wirklich, aber ich habe quasi schon bei einigen von meinen Zuhörenden habe ich schon gemerkt, so dass sie eher so Ressentiment dem gegenüber gehabt haben, was ich gesagt habe.
Kann ich absolut nachvollziehen, ja.
Ja, ist
also, ja, wirklich. Also es ist ja auch bei uns beiden, glaube ich, immer ganz gut, dass du vertrittst schon immer eher so diese possibilistische Seite noch mehr als ich.
Mhm.
Was ja auch gut ist, weil wenn wir da immer genau der gleichen Meinung wären und immer genau die gleichen Prioritäten setzen würden, ja, dann könnte ich auch alleine einen Podcast machen, so ungefähr, weißt du?
Also um da nochmal zurückzukommen, der JP hat den Case vorgestellt und hat den, natürlich muss ich sagen, das ist jetzt ein neuer Kollege von uns im Team, auch
Shoutout Jean-Pierre.
Ein junger Kerl und so weiter, High Potential, Und hat aber quasi, wenn du so willst, in der Kurzvorstellung des, des Kunden in seiner Anamnese nur, also wirklich rein nur die physische Komponente des Phänomens erwähnt. Und dann habe ich eben die Faktoren dazu gebracht, die das Persönlichkeitsprofil dieses Menschen halt so klar aufgemacht haben, dass für mich die Antwort auf dem Tisch lag. So, hier ist deine Antwort, mach was draus. Und ich meine, dann ist es...
Also die Antwort auf die Frage, was soll ich jetzt mit dem Kunden machen, genau, um ihm weiterzuhelfen.
Richtig, ja, richtig. Und dann kommt, also dann sehe ich in den Köpfen immer so eine Blase aufgehen, wo dann steht so, ja, it's easy for you to say, so quasi. It's simple but not easy, muss man am Ende des Tages natürlich sagen. Und dann kommen wir eben zu dem Faktor, jetzt I digress a little bit, aber eigentlich auch nicht, dass es einfach so wichtig ist, dass wir als Trainer und Therapeuten halt so viel mehr können, als nur die Physiologie zu verstehen. Es gibt einfach alle anderen Faktoren, die das Mensch dann eben, was ich vorhin gesagt habe, auch ausmachen und bestimmen. So. Genau. Also es war, das war ein super Skill-Meeting, weil es einfach halt so, so ganz fundamentale Fragen adressiert hat.
Willst du den Case vielleicht kurz thematisieren?
Ja, es geht einfach darum, dass ein Kunde von uns, wann immer er seinen Unterkörper belastet, ein so wildes Phänomen an Muskelkater oder Muskelhärte oder sonst irgendwas davon trägt. Und jetzt, weil diese Person auch die finanziellen Mittel hat, natürlich bei zig Spezialisten schon war und jetzt wurden ihm einige Dinge attestiert und so weiter und jetzt hat er die Möglichkeit, darauf zu beharren, zu sagen, hey, ich habe das und deswegen komme ich nicht weiter. Ich könnte es noch ein bisschen ausführen, aber ich glaube, jeder von uns kennt solche Menschen, also gerade die die Möglichkeit haben, ins Personal Training zu kommen. Das sind einfach Menschen, die natürlich, also jetzt dieser Mensch im Speziellen hat einfach die finanziellen Mittel, sich Personal Training regelmäßig zu leisten. Und das sind oft Menschen, die, wie ich sie erlebe, in ihrem Leben sich natürlich in allen Lebensbereichen quasi immer das Beste, das Optimum gönnen wollen. Und zum Personal Training kommen auch mitunter aus dem Grund, also so ein bisschen Historie von den Menschen. Früher war alles krass, ich war ein krasser Dude und sonst irgendwas und so weiter, die aber vielleicht körperlich nie krass waren. Und eigentlich Körperlichkeit und Wettkampf und so weiter eigentlich auch, also so beim Völkerball früher in der Schule sicherlich nicht an Platz 1, 2 oder 3 gewählt wurden, sondern eher so 5, 6, 7, 8 oder so. So. Und vielleicht sogar auch nicht im Sandkasten mitspielen durften. Also einfach, um den sozialen Bereich auch nochmal mit reinzubringen. Und so kommt mir dieser Mensch vor. Und ich habe ihm einfach gesagt, also dem JP, dass wir so viele andere Faktoren angehen müssen mit dieser Person, um letztendlich dieses Phänomen an, es gibt immer ein Bailout, so. Wann immer es anstrengend wird, wird diese Person immer die Hand heben und sagen, ja, ich kann ja nicht, weil, so. Und du gehst eigentlich zum Personal Training, ja, und sagst, hey, eigentlich, ich bezahle jetzt viel Geld dafür, so, und du musst doch mich voranbringen. Du bist verantwortlich dafür, dass ich besser werde, weil deswegen bin ich doch da. Und einer unserer aktuellen Praktikanten hat, Shoutout, dann gesagt so, okay, war dieses muskuläre Phänomen ein initialer Punkt, warum diese Person zu uns gekommen ist? Hätte er sein können. Mhm. So quasi, hey, ihr wurdet mir empfohlen, weil ihr einfach halt Spezialisten seid für sonst irgendwas und so weiter. Ich habe hier sowas. Aber so war es ja nicht. Verstehst du, was ich meine? Also es war ja nicht so, dass einfach irgendwas physiologisches, orthopädisches, biomechanisch, whatsoever, quasi als Grundmotivation mitgebracht wurde in der Erstvorstellung von diesem Menschen. Weil es ist eine berechtigte Frage und ich fand es auch eine gute Frage und die hat es auch versinnbildlicht. Also worauf ich nur hinaus will, wir müssen auch mitunter ganz andere, in Anführungsstrichen, Probleme lösen, um Probleme zu lösen.
Was wäre das in dem Fall?
Naja, also dem Menschen den Spiegel vorhalten und weißt du, der hat gleichzeitig auch, jetzt bin ich schon sehr, sehr on Detail und so weiter, gleichzeitig auch halt geraced, so, hey, ich mache jetzt dieses krasse Rennen und so weiter. Wo der Thilo natürlich gesagt hat, so, also so, so ein Bergrennen, was der Thilo halt schon mal absolviert hat, was dieser Mensch niemals machen wird. Aber wir haben ja genügend Beispiele an Patienten und Kundinnen hier, die halt das gleiche Phänomen haben, die einfach null Körperlichkeit in ihrem Leben haben, aber nur metrisch getrieben sind und nicht den Prozess lieben, sondern nur potenziell das Outcome flexen wollen. Also halt der Terreur zum Beispiel, also langjähriger Kunde von mir, ja, hat jahrelang um 9 Uhr einen Termin, also zweimal in der Woche. Wenn er um 9.30 Uhr kommt, dann kommt er schon früh und pünktlich. Also seitdem ich nicht mehr mit ihm trainiere, kommt er so spät, Rob. Schreib's dir mal in den Ohren. Frag dich mal, warum das so ist. Das sind solche Dinge, die in diese Gleichung ja auch mit einspielen. Sorry, dass wir jetzt so krass vom Thema wegkommen, aber wir gehen nicht vom Thema weg, sondern das ist das Thema mitunter. Also das war ein super Skill-Meeting, weil es, glaube ich, so wieder mal so eye-opening war für uns alle, was wir wirklich für eine Aufgabe haben. Und das sage ich ja immer gerne, dass mir geht es einfach darum, dass wir bei MTMT nicht aufhören, wenn wir einfach halt auf der physischen Ebene irgendwie nicht mehr weiterkommen. Da müssen wir uns natürlich einfach die Frage stellen, warum ist das so? Und wo müssen wir weiterhin ansetzen? Und diese Geschichte bringt ja jeder mit, jeder Mensch, logischerweise. In one way or another. Und das ist ja nur die Connection zu dem großen Ganzen, was ich gesagt habe. Mhm. Es gibt kein richtig oder falsch, sondern es gibt einfach in between so viele Faktoren und so weiter. Also so dieses Selbst, wo wir ja auch immer hackeln, die eine biomechanische Ursache irgendwie zu identifizieren. Auch das ist ja, es macht halt Spaß, mir macht das extrem Spaß, aber auch das ist natürlich einfach fast obsolet, weil es so ist, dass es halt nicht diese eine reingezoomte geben kann. So.
Ja, das ist also in meiner persönlichen Entwicklung war das schon ein ganz, ganz wichtiger, eine ganz wichtige Erkenntnis, dass es nie die eine Ursache gibt und dass man trotzdem weiterhin suchen kann und sollte nach einzelnen Ursachen, aber trotzdem muss man eben das immer vor einem Hintergrund machen von, auch wenn du irgendwas findest, es ist nicht das ist der einzige Faktor, der das hier gerade beeinflusst.
Ja.
Und das führt dann, glaube ich, dazu, so diese Einstellung, dass man es eben schafft, seine Prioritäten richtig zu verteilen in seiner Arbeit, weil das ist runtergebrochen das, worum es geht. Also in der ganzen Diskussion, die wir heute geführt haben, so Dinge priorisieren, lernen. Also eben der Dude, der mit Übergewicht und Rückenschmerzen zu dir kommt, so was sollte Priorität haben? Und dann wie schaffe ich es, an dieser Priorität zu arbeiten, wo dann eben wieder psychologische und soziale Faktoren natürlich das maßgeblich mitbestimmen und so weiter. So, das ist das, was einen zu einem Guten macht am Ende, zu einem guten Therapeuten, Trainer, Osteopathen, whatever.
Menschenmensch halt, also wirklich als interessierter Mensch an dem Gegenüber zu sein, das ist das Entscheidende einfach. Und ich meine, das ist schwer. Jetzt gibt's eine eigene Folge quasi so, die wir jetzt auch einläuten. Aber ich spreche ja immer von Mut und mutig sein. Je mutiger wir sind, desto schneller kommen wir voran. Und Mut bedeutet in dem Zuge, dass wir eben bereit sind, die Dinge, die wir eben im Verhalten von Menschen, mit denen wir arbeiten, erkennen, auch zu adressieren.
Der Mut und der Mut, ehrlich zu sich selbst zu sein und zu erkennen, was man weiß und was man nicht weiß. Mhm. Weil das erfordert ja auch Mut, weil den hatte ich lange nicht. Mhm. Wo ich dann dachte, ich habe es verstanden, was ich machen muss mit Leuten und warum der jetzt da Probleme hat und so weiter. Und das existiert auf ganz, ganz vielen Ebenen. Also dieses sich seiner eigenen Ignoranz bewusst sein und das akzeptieren und damit leben zu können. Mit dieser konstanten Unsicherheit und Komplexität leben zu können und umgehen zu können. Weil dann muss man auch irgendwann nicht mehr nur seinen eigenen Standpunkt auf Biegen und Brechen verteidigen in einer Diskussion im Internet oder auch in der Arbeit mit irgendeinem Menschen. So, dann geht es nicht darum, dass du dich selber schützt. Und wenn es nicht mehr darum geht, dann kannst du dich öffnen und wirklich bessere Interventionen finden und einen besseren Job machen. Mhm. Und ich glaube, das erfordert schon auch eine Portion Mut, die einigen vielleicht fehlt.
So.
Wofür ihr keinen Mut braucht, ist übrigens einfach Code MTMT verwenden, wenn ihr das nächste Mal bei ESN was einkauft.
Moment, weiß ich nicht. Weiß
doch?
Ich nicht. Also ihr solltet schon mutig sein oder ihr müsst mutig sein, wenn ihr viele von diesen ESN-Flavors probiert. Weil die so verdammt süß sind, dass es kann sein, dass euch die Zähne wehtun. So.
Das ist übrigens, weil du ja immer rantest, dass alles so süß ist. Gut, ich bin desensibilisiert, was Süße angeht, auf jeden Fall. Aber bei dem Taste-Test, den wir bei den Designerways gemacht haben, ist mir aufgefallen, viele von denen sind gar nicht so krass süß. Peanut Butter Cup zum Beispiel ist nicht so krass süß. Die Plant-Based-Dinger, doch das eine schon, aber das andere nicht, war auch nicht so krass süß. Also viele von den normalen Designerways, das, was so krass süß ist, sind auf jeden Fall die Isoclears.
Ja, natürlich.
Die Isoclears sind natürlich alle was ultra süß.
Was du als Fake-Ami halt säufst.
Die Designerways, die sind gar nicht so schlimm.
Na, natürlich nicht. Ist ja vollkommen klar. Also, mir geht es ja auch immer darum, um diese Isoclears. Also gerade so, ich verstehe es auch nicht. Also so, es muss doch nicht in Wasser, also sorry, I get it, natürlich muss es gefärbt sein. Aber warum ist da Farbstoff drin? Es interessiert doch keine Sau, ob das einfach klar ausschaut oder halt gelb das, ist oder rot oder blau.
Ich sehe ja nicht mal die Farbe von dem Shake. Also ich sehe die keine Sekunde.
Was soll das?
Ich habe den nicht durchsichtigen Shaker, da mache ich mir den Shake und dann trinke ich den.
Und ich weiß, dass es psychologisch einfach was macht mit uns Menschen und so weiter. Aber wir sollten doch alle so weit sein, ja, Leute.
Aber stell dir mal vor, so jedes Isoclear wäre einfach so grau.
Ja, dann wäre es besser.
Ja, das das können sie natürlich nicht machen.
Ja, es ist so ein Blödsinn, wirklich. Also es ist so dumm. So. Es ist einfach dumm.
Also ja, ihr merkt, der Andi arbeitet nach wie vor hart dran, dass wir unsere Partnerschaft mit ESN verlieren. ich versuche es immer so ein bisschen in die andere Richtung zu steuern.
Ja.
Auf jeden Fall könnt ihr mit Code-MTMT maximal sparen, wenn ihr bei ESN bestellt. Oh Mann, Andi, ey.
Ja, es gibt ja auch gute Sachen, so ist es ja nicht.
Ja, natürlich gibt es gute Sachen.
So, und die kann und man auch bestellen.
So, wenn ihr auch so ein Süß-Hater seid wie der Andi, dann bestellt euch keine Isoclear, Leute. Bestellt euch das Neutral Whey zum Beispiel. Da ist nämlich gar nichts drin, außer Whey so ungefähr. Mhm, oder?
Super.
Also irgendwas anderes wahrscheinlich schon noch drin, aber es schmeckt nach nichts. Ist nicht mit Süßstoff gestofft und auch nicht mit Farbstoff gestofft. das könnt ihr machen. Und wie gesagt, bei den Designerways gibt es viele, die mich sehr überrascht haben. Ich glaube, ich trinke jetzt wieder mehr Designer-Way.
Echte Eiweißshakes.
Genau, also richtige
mit Milch halt.
Richtige creamy Eiweißshakes.
Ja, es kommt ja auch immer drauf an, wann halt so.
Haben wir da letztes Mal drüber geredet, dass ich zum ersten Mal gelernt habe, da haben wir drüber geredet.
Mein Leben lang. Ja, weißt du, ein Shaker hat halt eine gewisse Größe.
So ein Anfänger. Und in meinem Kopf ist es halt so, ja gut, der Shaker ist halt, du musst halt fast voll machen mit Flüssigkeiten, dann machst du halt deine zwei Scoops rein und das ist dein Shake. Aber nein.
Weit gefehlt, mein Freund.
Weit gefehlt. Wobei es bei den Isoclears ist es ja auch wirklich so. Da musst du den Shaker voll machen. Weil würdest du jetzt 1,5 Scoops Isoclear auf 300 Milliliter Wasser machen, da würden mir auch die Zähne wehtun, weil es zu süß wäre. So, da muss man schon mehr verdünnen. Ja. Auch da muss man einfach offen sein für Innovation.
Ja, aber nein, du hast recht.
Mal verschiedene Mischverhältnisse ausprobieren, bis man eins findet, was einem halt irgendwie, was halt geil ist. So.
Nach wie vor, einer meiner Lieblingsshakes ist so, bisschen Wasser, bisschen Milch und dann dieses entsüßte, also was ist das? Basic Whey Vanille?
Basic Neutral, okay, mit Vanille, ja.
Basic Vanille, weil es ist auch nicht so süß. Und dann ein Scoop Pink Grapefruit Isoclear. Und das zwei vermischt so und das auch noch so richtig gekühlt, ein geiler, erfrischender Shake. Und trotzdem hat er eine Cremigkeit, weil da Milch drin ist und ein normales Whey. Es ist köstlich, es ist wirklich köstlich. Probiert's mal aus. Das ist super lecker.
Den musst du mir auch mal machen.
Ja.
Mich würde auch mal interessieren, wie viel welche Whey-Arten so quasi verkauft werden. Weil das Basic Whey, also wenn ich jetzt nicht unbegrenzt Budget hätte, würde ich mir die ganze Zeit das Basic Whey holen. Das ist ja nur, gibt halt nur drei Geschmacksrichtungen, also Schoko, Vanille und halt kein Geschmack. So. Und das ist so, die haben das ja so günstig gemacht, dass die ganzen Rabatte nicht drauf.
Greifen. Wirklich nicht.
Ja, das hat einen konstanten Preis und eben die haben gesagt, okay, wir machen das so günstig, wie es halt geht, aber dann können wir auch nicht 20% drauf geben und so.
Verstehe.
Aber trotzdem ist es immer noch das günstigste Whey. Und bei Whey ist es ja so, Leute, also ganz ehrlich, Whey is gonna Whey. So, no matter what. Also dieses ganze auch da rumgepimmel von, oh ja, Isolat, Konzentrat, schieß mich tot, Tat. So, Bro, als würde es irgendeinen fucking Unterschied machen.
Designer Way Zitronentart.
Als würde es irgendeinen Unterschied machen. Hauptsache, du hast du kriegst deinen Whey irgendwie rein, und ob das jetzt so und so viel Gramm mehr Carbs oder Fett oder was auch immer hat, also auch da, das ist auch wieder so ein Thema, weißt du, so
den, das sagst den du Wald, aber aus einer sehr komfortablen Situation heraus.
Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, inwiefern?
Naja, für andere ist das, ich habe jetzt quasi nur rezitiert, was ein Kommentar nach unserem Ernährungspodcast zum Beispiel auch war.
Also alles, was ich sagen will, ist,
it's easy for you to say.
Nee. Was soll denn das jetzt hier? Wieso schreist du mich so von der Seite an? Alles, was ich sagen will, ist so, Hauptsache, ihr kriegt euer fucking Eiweiß rein. Also es ist das gleiche Thema mit Prioritäten. Und dann kann man sich drüber den Kopf zerbrechen, ob jetzt was jetzt idealer ist, optimaler ist, das Isolat oder das Konzentrat, und ob ich jetzt das oder das. Leute, it doesn't matter. So, wenn es Whey ist, dann ist es Whey und dann passt es auch. Oder von mir aus ist es auch Casein, so, ist auch egal am Ende. So, das macht einfach nicht den Unterschied. Ja, ja, keine Ahnung.
Bestellt euch ein gutes Whey, was euch schmeckt.
Basic Vanille mit Pink Grapefruit.
Supergeil. Ein Kreatin und ein Magnesium. Das ist so der Stack.
Zink.
Den ich euch empfehlen würde. Zink würde ich auch rotieren, also das würde ich im Endeffekt nicht dauerhaft nehmen.
Ist das ja evidenzbasiert?
Ja, ja, also sogar sehr evidenzbasiert. Ich streite mich ja immer mit meiner Kinderärztin, okay. Wenn es im Endeffekt so
ich
ist.
Ich nehme
so,
das immer, das war mir nicht bewusst.
Das ist gut. Die kommt dann immer und so weiter und sagt so, und, was gibt's Neues? Was nehmen Sie so Neues? Also immer, wenn ich bei der bin und so weiter und also mit meinen Kindern, mit meinen Töchtern, das ist schon so ein Running Gag. Die wohnt übrigens da hinten. So.
Yes.
Shoutout. Das ist dann immer lustig. Und dann, wenn ich irgendwelche Sachen sage und so weiter, dann sagt sie, das schaue ich gleich mal nach. Und beim nächsten Mal, wenn ich dann da bin, spätestens, oder sie schickt mir ein Paper, sogar per Mail und so weiter.
Ach, hör auf.
Doch.
Ist ja geil.
Die ist sehr engagiert. Okay.
Das finde ich cool.
Ich mache jetzt mal eine Nasendusche oder so.
Ja.
Kann man das auch mit vielleicht mit diesem scharfen Isoclear machen. Ah, nein, wie heißt es?
Es gibt doch kein scharfes Isoclear.
Golden Bear, nein, wie heißt das?
Achso, du meinst mit Crank Grizzly Punch.
Crank.
Ja, das kannst du mal reinmachen in deine Nasendusche. Also. Und dann schauen wir mal, wie es dir am nächsten Tag geht. Ja,
das könnte schon einfach ein probates Mittel sein, glaube ich.
Ja, absolut. Oh, Leute.
Shoutout Urs. Also, ich gehe jetzt hier raus.
Okay.
Es war schön.
Hoffentlich konntet ihr irgendwas mitnehmen. Kommentiert gerne rein. Auch auf den Spotifys oder auf den YouTubes. Wir haben gestern intern drüber geredet, dass wir wieder einen besseren Job machen müssen, einfach schneller auf Kommentare zu antworten. Also, wir sind dran, Leute. Lesen tun wir das sowieso immer. Auch wenn vielleicht ab und zu mal irgendwas untergeht und die Antwort dann erst ein paar Wochen später kommt.
Auf Wiedersehen.
Ja. Bis zum nächsten Mal.
Okay, bye.